Mein erster Pastor, den ich so hatte in meinem Leben, der hieß Karl Friedrich. Und der wusste, dass ich aus einem ordentlichen Chaos heraus Christ geworden bin. Ich war damals 17. Er wusste auch, dass sich meine Eltern früh getrennt hatten, dass ich eigentlich ohne gute männliche Vorbilder aufgewachsen war. Aber er wurde mir eins. Er hatte viele Kinder. Als ich ihn kennenlernte, waren es 4. Danach, also später waren es dann 5. Und ich war bei ihnen immer willkommen. Er hat immer Zeit für mich gehabt. Er half mir auch durch Gespräche, mein Leben etwas aufzuräumen. Und ab und zu, da schob er so nebenbei, aber wirklich so nebenbei, Sätze in mein Leben. An die kann ich mich alle noch gut erinnern. Zum Beispiel an den. Er sagte: Carsten, irgendwann wirst du ganz sicher mal eine nette junge Frau kennenlernen. Aber bis es soweit ist, bitte ich dich, dass du damit noch 1-2 Jahre wartest. Ja? Fokussiere dich in deinem Glauben und gib dir dafür noch 1-2 Jahre. Und ihr wisst das, auf den Pastor soll man hören. Ne? Ich sage: Karl Friedrich, das geht in Ordnung, okay, mache ich. Er wusste auch noch nicht, wie untalentiert ich mit Frauen war, also das war jetzt auch nicht so herausfordernd für mich. Aber ich ging nach Hause und dann dachte ich aber nochmal drüber nach, was genau soll das eigentlich, warum eigentlich? Ne? Und ich bin dann ein paar Tage später in der Begegnung mit ihm nochmal drauf zu sprechen gekommen und habe gesagt: Du hast mir jetzt das gesagt, ne? Ich soll mir 1-2 Jahre Zeit lassen, aber warum? Also was meinst du mit fokussiere dich? Soll ich mich jetzt fokussieren auf die Bibel? Soll ich mehr über die Bibel erfahren? Oder soll ich mich im Beten üben und mir dafür viel Zeit nehmen? Oder soll ich mir endlich mal mehr Zeit für Menschen nehmen? Was meinst du eigentlich? Und er hat gesagt: Carsten, schön, dass du nachfragst. Es geht mir um Folgendes. Ich möchte, dass du lernst, ganz und gar bezogen auf Gott zu leben. Darum geht es mir. Ja? Lerne, ganz und gar bezogen auf Gott zu leben. Verbringe Zeit mit ihm. Werdet miteinander vertraut. Geht in eine wirklich feste Verbindung miteinander. Und das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ja? Fokussiere dich auf deinen Gott. Und da dachte ich: Okay, das hat er mir erklärt, ich habe es verstanden. Das war ein wichtiges Statement für mich damals und heute. Ein anderes Mal fragte er mich: Carsten, wie viel Zeit verbringst du mit Körperpflege? Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn du so eine Frage gestellt bekommst, denkst du zuerst mal: Hat mein Deo versagt? Ne? Was läuft hier schief? Ja? Und da wollte ich natürlich nicht zu nachlässig erscheinen, habe gesagt: Also bestimmt eine halbe Stunde am Tag. So, ne? So, bestimmt. Und er sagt: Okay, selbstverständlich nimmst du dir Zeit dafür. Ja? Aber die Pflege deiner Gottesbeziehung ist noch bedeutsamer als die Körperpflege. Nimm dir Zeit für deinen Gott. Ja? Wieder so ein Statement, wo ich gedacht habe: Okay, habe ich gehört, will ich irgendwie versuchen, mit umzugehen. Ich könnte euch noch so ein paar Sätze von ihm sagen, mache ich jetzt nicht. Er wollte nicht, dass ich fromm und frömmer werde. Ja? Er wollte nicht, dass ich das richtige Glaubensbekenntnis im Mund führe. Sondern er wünschte sich, dass sich mein Herz mit Gott verbindet. Ich habe in diesem Jahr einige Biografien gelesen. Bonhoeffer war dabei. Gideon war dabei. Saul war dabei. David war dabei. Und Jeremia war dabei. Ich bin sicher, und ich weiß es mit allerletzter Gewissheit, es wird nie jemanden geben, der eine Biografie über mich schreiben wird. Ist ganz klar. Und trotzdem schreibe ich selbst jeden Tag meine Biografie. Ja? Jeder Tag hat eine Aussage. Und alle Tage zusammengenommen werden eine Gesamtaussage werden. Und gerade in diesem Jahr habe ich mich gefragt, wie wird sie lauten? Und wie wird deine lauten? Wir schreiben unsere Biografie. Und ich bin jedenfalls gedanklich bei den Biografien von Saul und auch von David hängen geblieben. Die haben ja auch miteinander zu tun und sind einander begegnet. Und ich möchte beide heute in den Blick nehmen. Ich habe mich auch gefragt, ja, der Jahresabschluss, guckt man jetzt noch mal so ein bisschen ins Land, wie war das Jahr und ein bisschen harmonisch und so. Vielleicht kann ich das auch nicht so gut, aber zuerst einmal mich, ja, nochmal in diese Frage hineinstellen. Ja, was soll die Aussage meines Lebens sein? Und durch welche Windschutzscheibe will ich in dieses kommende Jahr schauen? Ich möchte gleich zu Anfang sagen, also wer so ein bisschen vertraut ist mit den biblischen Personen, der weiß, der Saul, das war, der David, das war ein guter, ne? Der wird sogar im Neuen Testament immer wieder erwähnt, der Saul war ein guter, aber der David war ein guter, aber der Saul, der hat es nicht so richtig gebracht, der hat irgendwie so ein bisschen sein Königtum da vergeigt. Aber ich möchte gleich am Anfang sagen, ich in mir trage das Zeug zum Saul. Du in dir trägst das Zeug zum Saul. Ich in mir trage auch das Zeug zum David und du genauso. Ja? Und es soll die Frage sein, was von diesen beiden Anteilen wollen wir stärken? Ja, den Saul in uns oder den David in uns? Was werden wir auch in dem kommenden Jahr, in das wir gehen, was werden wir da stärken? Ich habe ja schon gesagt, der David steht im Vergleich zu Saul ein bisschen besser da. Aber das liegt nicht daran, dass David immer die richtigen Dinge tat oder ansonsten auch so ein mega Vorbild war. Er verkörperte eigentlich keine Ideale des Glaubens. Er war nicht so ein moralischer Saubermann, ja, wie man das so vielleicht von diesen biblischen Größen erwartet. Und das ist mir in diesem Jahr nochmal so bewusst geworden. Sein Leben war nicht ideal, aber es war echt. Und das zeichnet ihn aus. Und so nenne ich auch die Predigt, sei echt, nicht ideal. Ja? Beide, Saul, David, haben etwa 1000 vor Christus gelebt. Sie waren die beiden ersten Könige. Und wenn man auf sie schaut, dann ist der Unterschied zwischen beiden erstmal gar nicht so groß. Sie wurden beide von Gott berufen. Sie wurden beide von dem Propheten Samuel gesalbt als Zeichen der Berufung und darin sprach sich auch eine Befähigung aus. Ja? Gott befähigte sie zu dieser Rolle, zu dieser Aufgabe. Und Saul, das war ja von Gott her nicht gedacht als Versuch oder als Experiment, das war wirklich ein sehr vielversprechender Mensch. Ja? Sonst hätte ihn Gott nicht in diese Position hineingerufen. Er war vielversprechend und auch seine militärischen Erfolge gleich zu Anfang waren schon mal so, dass alle sagten, wow, also Gott ist mit ihm. Ja, das ist ein Guter, also den können wir hier gut gebrauchen. Es zeigt sich dann aber, dass Momente in seinem Leben auftauchten, wo er unter Druck gerät. Ja, beispielsweise da. Also wenn man diese Geschichte von ihm liest, merkt man, es gibt immer wieder Momente, da gerät er unter Druck, ganz unterschiedliche, aber eine zum Beispiel, als ihm seine eigenen Leute von der Fahne gingen. Also die machten sich sozusagen aus dem Staub und sagten, also wir haben nicht das Gefühl, dass du jetzt hier der erfolgreiche König und Herrführer bist, wir gehen. Und was Saul daraufhin tut, lässt sich nachlesen in 1. Samuel 13, das lese ich jetzt mal. Als ihm nun das Volk, sein Volk, davonlief, sagte Saul, bringt das Brandopfer und die Heilsopfer zu mir. Und er brachte das Opfer dar. Gerade als er mit der Darbringung des Opfers fertig war, kam der Prophet Samuel. Samuel aber fragte, was hast du da getan?
Saul antwortete: Weil ich sah, dass das Volk davonlief, dachte ich, jetzt werden die Philister gegen mich nach Gilgal ziehen, noch ehe ich den Herrn gnädig gestimmt habe. Darum habe ich es gewagt, das Brandopfer darzubringen. Der Prophet kommt mit einer kritischen Frage auf ihn zu. Was hast du da gemacht? Ja, was war das Problem? Das Problem war, der Falsche hat geopfert. Ja, nicht ein Priester, neben Saul war es. So, ähnlich geht es weiter, ein paar Verse später, 1. Samuel 15. Ich lese auch das wieder. Samuel sagte, der Herr hat dich auf den Weg geschickt. Also der Prophet, ja? Der Herr hat dich auf den Weg geschickt und gesagt, gehe und weihe die Amalekiter, diese Übeltäter, dem Untergang, kämpfe gegen sie. Warum hast du dich auf die Beute gestürzt und getan, was dem Herrn missfällt? Saul erwiderte Samuel, ich habe doch auf die Stimme des Herrn gehört. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und die Amalekiter dem Untergang geweiht. Aber das Volk hat von der Beute einige Schafe und Rinder genommen, das Beste von dem, was dem Untergang geweiht war, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Ein paar Verse weiter. Saul erwiderte, also Samuel hat in der Zwischenzeit geschimpft, ne? Saul erwiderte, ja, ich habe gesündigt. Erweise mir aber jetzt vor den Ältesten des Volkes und vor Israel die Ehre, mit mir zurückzukehren, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Also ein bisschen was kann man rauslesen, auf welche Knöpfe Saul versuchte zu drücken, als er unter Druck geriet. Was war hier in dieser Darstellung das Problem? Was spricht der Prophet an? Das Falsche wird geopfert. Ja? Das Falsche wird geopfert mit Sauls Zustimmung. Ja? Opfer aus Amalek geht gar nicht. Aber Saul sagt doch. Und hier sehen wir so erste Anzeichen für Verschiebungen. Und der Prophet konfrontiert ihn auch. Es sah ja an sich gar nicht so problematisch aus, weil das, was er hier macht, sind ja schließlich Opfer für Gott. Ne? Er opfert Gott, er verschafft anderen die Möglichkeit, Gott etwas zu opfern, aber einmal tut es der Falsche, das andere Mal ist es das Falsche. Und trotzdem wirkt es nach außen so richtig. Ne? Ist ja schließlich Anbetung. Ne? Opfer heißt, ist eine Form der Anbetung. Also nach außen hin ist er in einer Bewegung zu Gott, aber nach innen wendet er sich ab. Und ja, als er sieht, dass die Leute so unzufrieden waren, weil die Erfolge ausblieben, und ja, er dachte, die gehen mir ja alle von der Fahne, ich muss die Moral zusammenhalten, da greift er halt zu diesen Methoden und sorgt für sich und sorgt für seine Erfolge. Ja. Ich habe das schon gesagt, in der Auseinandersetzung mit den Amalekitern sorgt er dafür, dass die Leute was Religiöses tun können. Das war aber gar nicht gemeint. Sie opferten Opfer aus Amalek. Und Samuel fragt, hey, Saul, wie ist denn das? Ist es dir wichtiger, wie du in den Augen der Leute dastehst, als die Frage, wie du in Gottes Augen dastehst? Bei Saul, und das sehen wir, wenn wir seine Biografie anschauen, wirklich sehr markant gezeichnet, bei Saul begann sein königliches Ansehen und sein königliches Ego, und ich glaube, ich habe auch ein königliches Ego in mir und du womöglich auch, ja, dieses königliche Ego begann ein Eigenleben zu führen. Und wenn man die Geschichte zwischen David und Saul anschaut, sieht man auch, dass Saul allein 6 Mordversuche gegenüber David unternahm, weil er sah, der Typ wird im Volk immer beliebter und das passt mir nicht. Und dann setzte Saul eben auch Religiosität als Hilfsmittel ein und Gott wurde so mehr oder weniger der Unterstützer seiner eigenen Lebensentwürfe. So. Es ist jetzt mal ein kleiner Ausflug in die Biografie von Saul. Also David scheint dann ja alles richtig gemacht zu haben, ne? Wenn er dann Saul als König ablöst. Aber die Fehler, die sich im Leben von David antreffen, sind nicht weniger klein. Nicht weniger klein, sondern sehr groß. Also der bekannteste Aussetzer, den er hatte, war der Ehebruch mit Batseba. Ne? Das wollte er alles so vertuschen. Und als Batseba dick und dicker wurde und alle sahen, okay, die Frau ist schwanger, dann dachte er, ich muss jetzt irgendwie weiter für Lösungen suchen und schickte ihren Mann auf dem Schlachtfeld in den sicheren Tod. Ja. Auch er wird von Samuel gestellt. Samuel gibt ihm ein Beispiel. Sag mal, wie würdest du den und den Sachverhalt bewerten? Wie würdest du das machen? Ja, ich würde es genau so machen, das. Und dann sagt Samuel zu David, pass auf, das, was du hier empfiehlst, gilt auch für dich. Du bist der Mann, ja, der hier völlig außer Augen verloren hat, was Menschen gegenüber richtig und wichtig ist und was Gott gegenüber richtig und wichtig ist. Also diese Stellen des Versagens kennt er auch. Und trotzdem, ja, nennt Gott ihn einen Menschen, an dem er Freude hat. Und trotzdem, und das steht wörtlich in der Bibel, heißt es über David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und man denkt sich, Moment mal. Also schau dir allein mal sein Familienleben an. Ja? Das ist überhaupt nicht gut. An ganz vielen wichtigen Punkten war er für seine Familie nicht da und das rächt sich. Seine Familie hätte ihn ganz anders gebraucht. Und da gibt es auch keine Ausrede im Sinne von, ja, ich bin halt König, ich muss das Land regieren. Da gehen wirklich ein paar Dinge richtig in die Hose. Jetzt, also beide machen kapitale Fehler. Was ist der Unterschied jetzt zwischen beiden? Oder was lässt den einen so dastehen, dass Gott sagt, ey, ich kann mich an dir immer noch freuen? Bei David ist es das. Durch alles, was er erlebte, in seinen Erfolgen und in seinen schlimmsten Niederlagen, spürte er, dass es seine Beziehung zu Gott berührt. Und das ist was enorm Gutes und Wichtiges. Er spürte, dass es seine Beziehung zu Gott berührt. Ob es die guten oder schwierigen Erfahrungen waren, sowohl in den Tiefpunkten seines Lebens als auch in den schönsten Momenten und in den Höhepunkten, blieb er ganz und gar auf Gott bezogen. Ob er in der Asche saß oder auf dem Gipfel des Triumphes war, immer blieb er ganz und gar auf Gott bezogen und fragte sich, was macht das mit mir und Gott? Ja? Stärkt es unsere Beziehung? Schwächt es unsere Beziehung? Vitalisiert es unsere Liebe oder kränkt es unsere Liebe? Das war ein fortgesetztes Fragen in ihm, eine fortgesetzte Herzensbewegung. Und ich will hier nochmal betonen, es gibt in der ganzen Geschichte Davids keine einzige Wundererzählung, sondern sein gelebtes Leben wird immer herausgestellt. Da wird ausdrücklich gesagt, wie menschlich er war, als wutschnaubender David, als betender David, als scheiternder David, als sündigender David, als liebender David. Immer bleibt er ein Mensch und wird nie zum Ideal. Kein einziges Wunder geschieht durch ihn. Und das ist eine wichtige Information auch für mich und für dich, weil ein Leben mit Gott wird uns niemals dahin bringen, dass wir unsere ach so peinliche Menschlichkeit, ja, irgendwie umgehen können. Wir sind kränkelnde, schwächelnde, fröhliche und motivierte Menschen gleichzeitig. Aber ein Leben mit Gott erspart es uns nicht, auf unsere Menschlichkeit zu treffen. Und ich bin dankbar dafür, dass die Bibel auch zeigt, dass es überhaupt in der Bibel einen ganz auffälligen Mangel an idealen Menschen gibt, an so Vorzeigemenschen. Im Gegenteil, die Bibel ist voll von Geschichten mit Menschen, die durch ihre eigene raue Lebenswirklichkeit geformt werden zu Menschen, die ganz und gar bezogen auf Gott leben wollen. Ja? Gerade ihre Menschlichkeit, ihre Fehlerhaftigkeit, ihre raue Lebenswirklichkeit lässt sie immer wieder fragen, wie kann ich hierin ein Mensch sein oder bleiben oder werden, der ganz und gar bezogen auf Gott leben will. Und das ist etwas, was wir bei David sehen, sein aufrichtiges Interesse an Gott, sein aufrichtiges Fragen, wie es Gott mit ihm geht, was die Beziehung der beiden stärkt oder was die Beziehung der beiden schwächt. Er bleibt immer ganz und gar auf Gott bezogen, ob er ganz unten ist oder ganz oben ist. Ja, und das ist eine Frage, die kann man zu den beiden Personen stellen. Was macht den Unterschied? Ich glaube, du hast es schon rausgehört. Bei David steht nicht die Frage im Raum, was hat er alles richtig gemacht? Beide haben grobe Fehler gemacht, sondern bei beiden steht die Frage im Raum, wie hat denn ihr Herz darauf reagiert? Ja? Ich las mal von einem Opernsänger, der in einer atemberaubenden Weise ein sehr anspruchsvolles Opernstück auf die Bühne brachte, so meisterhaft interpretiert und so glanzvoll vorgetragen, dass das Publikum gar nicht mehr anders konnte, als aufzuspringen und jubelnd und schreiend zu applaudieren. Ja? Und dieser junge Opernsänger war ja so viel Erfolg noch gar nicht gewohnt. Er genoss das, er stand auf der Bühne, Verbeugung, Verbeugung, Verbeugung. Ne? Er schaut auch in das Publikum und dann war aber einer da, den er sah, der klatschte nicht. Und das war sein Lehrer. Was will ich damit sagen? Wenn David sündigte, ja, dann spürte er, dass Gott ihn anschaut. Und dann wusste er, hey, das kränkt unsere Beziehung, das kränkt unsere Liebe. Und wenn Saul sündigte, dann spürte er, dass die anderen ihn anschauten. Und das kränkte sein Ego. Und ich will das nochmal herausstellen. Also für mich möge das gelten. Du gehst damit bitte um, wie du willst. Aber ich trage beides in mir. Den Saul und den David. Und die Frage, die sich an mich und mein Leben richtet, wen von den beiden will ich stärken? Sorge ich für Lösungen, ob nun mit Gott oder an Gott vorbei, wenn ich unter Druck gerate? Saul hat mich an eine Stelle erinnert, ich habe sie extra nochmal nachsuchen müssen, aus 3. Mose 10. Da heißt es, und Aarons Söhne, Nadab und Abihu, nahmen jeder, das waren Priester, ja, das muss ich noch dazu sagen, also nahmen jeder seine Räucherpfanne, legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer dem Herrn dar. Ja? Also fremdes Feuer meint ein Opfer, das so nicht vorgesehen war, mit Inhalten, die so da nicht reingehörten. Ein fremdes Feuer. Und da habe ich gedacht, Saul, du machst das auch so. Und wie oft habe ich das schon gemacht, dass in mir etwas anderes unterwegs ist, was auch brennt, was auch irgendwie eine Leidenschaft ist, was sich ausdrücken will, fremdes Feuer. Ja. Was wir für Leidenschaft halten könnten, für berechtigte Interessen, für Lösungen, die jetzt einfach dran sind. Und Gott sagt, scheint dir dran zu sein, ist aber nicht mein Feuer. Ja. Und bezeichnenderweise finden wir bei David gesagt über ihn, 1. Samuel 25, du David bist ja der, durch den der Herr seine Kämpfe kämpft. Und das finde ich so eine hervorragende Aussage, weil wie oft habe ich schon meine Kämpfe gekämpft, ja, oder um meine Vorteile gekämpft, um mein Ansehen gekämpft. Und dann habe ich eben mich und mein Ego verteidigt. Aber hier steht, David, du hast die Kämpfe des Herrn gekämpft. Du hast nicht um dein Ego gekämpft, um deine Interessen, um deine Vorteile, um dein Ansehen, um dein Reichtum, um weiß der Fuchs um was, sondern du warst beschäftigt, dich für das einzusetzen, was Gott wichtig ist, in dir und um dich herum. Und das zeichnet diesen Menschen aus. Und das sage ich, weil ich selber am besten weiß, wie kämpferisch mein Ego sein kann und was ich alles unternehmen kann, um mir Vorteile zu verschaffen. Und Gott steht dann vielleicht manchmal da und sagt, Carsten, fremdes Feuer, das kommt nicht von mir. Ja. Also, ich will nochmal sagen, an keiner Stelle werden hier ideale Menschen beschrieben und ich sage auch nicht, nimm dir jetzt mal ein paar gute Vorsätze fürs kommende Jahr, ne? Die Predigt soll dir jetzt mal schön Vorschub geben und dann wirst du nächstes Jahr mal ein bisschen ideeller leben. Lass das. Du wirst an deinen eigenen Idealen immer scheitern. Und wenn nicht, kommt Gott und macht sie alle kaputt. Du sollst ein Mensch sein, der echt ist. Du sollst ein Mensch sein, der im Guten und im Schönen und im Schweren und im Fehlerhaften seine Liebe zu Gott spürt und fragt, wie diese Verbindung stärker werden kann. Und ich sage mir zuallererst und uns, es ist so beschämend leicht, Gott zu vergessen. Aber er ist der liebenswürdigste und beste von allen. Und das, was er in unserem Leben sein möchte, das Werk, das wir in seinen Händen werden sollen, ist eine Aussage, eine Gesamtaussage, die kriegen wir gar nicht hin. Ja? Und deswegen möchte ich mit diesem Gott leben. Und David lädt mich ein zu dieser Echtheit. Seine Geschichte zeigt nämlich auch, dass die Echtheit einer Gottesbeziehung selbst die schlimmsten Sünden durchsteht und übersteht. Ja? Ja. Also im Neuen Testament ist ja auch vom Saulus die Rede. Und Saulus, der Name kommt von Saul, ist die griechische Form, Saulus. Und da ist Christus, der Gesalbte, und das ist die Bezeichnung, die David zuerst trägt. Er ist der Gesalbte des Herrn. Und Saul kämpft gegen die Christen und irgendwann begegnet ihm Christus, der Gesalbte, und sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Ja. Und das lässt mich irgendwie denken, ja, das setzt sich doch fort, dass da der gegen den in dieser Welt unterwegs ist, aber auch in mir. Da ist der Saulus in mir, da ist der Gesalbte in mir. Und die Frage wird sein, was wollen wir stärken? Und die Frage, die ich uns aufs Herz legen möchte, ist, glaube ich, die Frage, die Jesus auf dem Herzen hat und auch auf unser Herz legen möchte. Er fragte mal Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich? Ein anständiges Leben schafft keine Nähe zu Gott. Ja? Aber Gott geht es eigentlich nur um Nähe. Und ich wünsche es uns, auch im kommenden Jahr, dass er bald da ist, dass wir angesichts unserer schönsten Erfolge und angesichts unserer schlimmen Sünden das immer wieder aussprechen können. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich weiß das auch. Gott stärke dich. Und mich auch. Amen.